Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Er ist das Gesicht der humanitären Hilfe des Bundes, Toni Frisch, der Chef des Schweizerischen Korps für humanitäre Hilfe. Mehr als 30 Jahre lang war er nach Katastrophen auf der ganzen Welt im Einsatz. Heute, an der Jahrestagung der humanitären Hilfe, wird er offiziell verabschiedet. Ende April geht er in Pension. Weil er heute an dieser Tagung engagiert ist, hat Susan Brunner gestern mit Toni Frisch gesprochen über Katastrophen, den lieben Gott und das Bedürfnis zu helfen.
Das Tagesgespräch.
Erdbeben, Tsunami und Atomkatastrophen in Japan, Krieg in Libyen, nach über 30 Jahren arbeiten mit Katastrophen. Toni Frisch, wie nach gönnt Ihnen so Katastrophen noch?
Es tut einem immer noch sehr stark betreffen. Vor allem ist es wahrscheinlich das, dass Einzelschicksal geht immer am nächsten. Wenn man das auch sieht, unmittelbar, wenn man auf dem Feld ist. Ich war jetzt in Japan nicht persönlich vor Ort gewesen, aber es ist natürlich schon so. Oder wenn man Einzelschicksal hört, das ist das, was immer am meisten betroffen macht. Aber es ist natürlich so, dass jetzt Japan mit einer Dreifachkatastrophe, wo jede für sich ein riesen Problem für ein Land darstellt, auch für ein Land in Japan, wo doch notabene zu einer der stärksten Wirtschaftsmächte gehört auf der Welt, auch für ein solches Land, gut organisiert, mit hohem Potenzial. Auch für das Land ist das eine gewaltige Herausforderung.
Wenn Sie sagen Einzelgeschichten, was für ein Beispiel?
Ich habe ein Bild vor mir, das ich schon verschiedentlich zitiert habe. Das war eins in Haiti, wo eine Frau, die ich im Spital war, in Haiti, wo ich das Team besuchte, ist auf mich zugekommen und hat gesagt, «Est-ce que tu peux faire quelque chose pour moi?» Und dann bin ich mit ihr ins Gespräch gekommen und dann hat sie mir erklärt, dass sie eben den Mann verloren habe und die Kinder verloren und dass das Haus kaputt sei und dass sie eigentlich auch die Arbeit verloren haben, weil ihr Arbeitgeber auch tot sei. Und dann habe ich gefragt, und die Nachbarn? Hat sie gesagt, die Häuser seien noch kaputt und die Nachbarn seien auch tot. Sie wüssten nicht, was machen. Und dann konnte ich nicht viel machen, ich habe einfach den Arm so um sie gelegt und nachher ist die Frau gegangen, wie die grösste Selbstverständlichkeit, und ist zu einer anderen, die ein Neugeborenes hat, betreut im Spital und ist ihr geholfen. Das ist für mich vom Eindrücklichsten. Überhaupt generell in allen Situationen, in allen Krisen und Katastrophen hat mich immer beeindruckt, mit welcher Würde, mit welcher Haltung, dass die Leute, viele muss es Frauen, die noch für die Kinder schauen müssen, für den Haushalt, für alles schauen müssen, weil die Leute allgemein ihr Schicksal erträgt. Das wäre für uns oftmals ein Vorbild.
In Japan haben Sie Sie haben Dutzende von Katastrophen gesehen, sind 300 Einsätze in x Ländern sind Sie vor Ort gewesen, wo das passiert ist in Japan. Haben Sie genau gleich reagiert wie beim ersten Mal? Zuerst einmal das Einzelschicksal denkt, oder ist es einfach ein Funktionär, reagiert man anders nach 30 Jahren, nach über 30 Jahren?
Man wird natürlich schon abgeklärt, aber wir erwarten das von mir auch und die Leute erwarten von mir natürlich das auch. Und von mir erwarten wir nicht, dass ich einfach ein Problem sehe, von mir erwarten wir, dass ich Lösungen sehe. Ich sage noch, ich brauche keine Leute, die Probleme sehen, ich sehe ich selber. Ich muss jemanden haben, der Lösungen sieht, der etwas anreissen kann, der einen Schritt vorwärts machen kann. Und in dem Fall jetzt konkret Japan, muss ich sagen, natürlich, wir haben mit Tschernobyl uns lange auseinandergesetzt zu den Folgen während 2 Jahren. Sehr intensiv.
Dort sind Sie ja vor Ort gewesen?
Ja, da bin ich mehrmals, ich war sogar im Reaktor gewesen, ich bin mehrmals vor Ort gewesen, in der Region. Und wir haben sehr, sehr systematisch auch mit den Sicherheitsfragen dann auseinandergesetzt. Dann habe ich den Tsunami gesehen, ich war in Thailand, ich war in Indonesien und auch in Sri Lanka, wo der Tsunami von 2004 war. Und die Bilder von Indonesien, wo einfach die Welle über das Land weg ist und einfach das Land einfach hat leer gefackt. Einfach, was dort gestanden ist, ob lebendig oder feste Installationen, ist einfach ins Meer rausgeschwemmt worden. Und darum ist das für mich einfach eine nüchterne Beurteilung, jetzt Japan. Ich kenne das Potenzial von Japan und ich war dann gerade unterwegs mit der Frau im Auto, die hat mir ins Büro gestellt. Und dann habe ich ein SMS bekommen und habe gesehen, Magnitude 8,7. Und dann habe ich gesagt, das gibt einen Tsunami. Das war für mich einfach klar, dass es einen Tsunami gibt. Die Frage war einfach, wie stark sind die Schäden und wo trifft er ein. Und wie viele Länder bricht es? Und ich habe zuerst angenommen, es bricht noch eine ganze Reihe weitere Länder. Und das war Gott sei Dank nicht der Fall gewesen.
Sie haben Tschernobyl angesprochen, Toni Frisch. Wenn Sie das sehen, Sie haben Indonesien angesprochen, Tsunami, hat man irgendwann einmal das Gefühl, man hat alles schon mal gesehen?
Also einzeln hat man es schon gesehen, aber jetzt die Kumulation von drei Sachen, Erdbeben, Tsunami und dann noch die ganze Atomproblematik, das überlagert gleichzeitig im gleichen Land, das ist schon natürlich etwas Außerordentliches. Aber wichtig ist auch das, dass man das Gesamtproblem in Einzelproblem zerlegen kann und nachher die Einzelprobleme lösen kann. Und hier ist es eigentlich ein bisschen ähnlich gewesen. Wir haben einfach mal schrittweise, wir haben zuerst gewusst, es geht in der ersten Phase um eine Suchorganisation, um einen Sucheinsatz. Es geht eben in einem zweiten Teil darum, vielleicht zu helfen bei der Betreuung von Obdachlosen. Und es geht in einer weiteren Phase noch darum, vielleicht einen Beitrag zu leisten durch die Betreuung Nuklearkraftwerke und Nuklearanlagen. Und ungefähr so war das. Aber es ist schon sehr eindrücklich. Aber eigentlich muss man sagen, jede Katastrophe muss man wieder neu beurteilen. Weil die Lage ist anders. Vielleicht sind die Umfeldbedingungen anders und die Leute sind andere. Und darum muss man sie immer neu beurteilen.
Ihre Arbeit ist ja vor allem, Sie sind häufig nicht gerade in den Katastrophengebieten, sondern Sie sind der, der das Telefon in die Hand nimmt und Leute organisieren müssen, mit UNO-Kontakt aufnehmen, SMS schreiben und so. Und nicht gerade vor Ort. Ist das allenfalls ein Vorteil? Funktioniert man so besser?
Nein, ich glaube nicht, dass es ein Vorteil ist. Es ist einfach aufgrund von der Situation so bedingt. Oder meine, der General springt auch nicht zuerst, wenn irgendein Ort ein Schuss losgeht. Er geht vielleicht auch zuerst mal ein Abklärungsteam oder ein Voraussetaschement und klärt mal die Lage ab. In dem Sinn ist es, muss ich es so sagen, dort, wo schwere Katastrophen geherrscht oder wo eintreten sind, wo grosse Bedürfnisse herrschen, wo ganz spezifisch schwierige Situationen sind, dort bin ich vielmals sehr schnell selber vor Ort. In Japan war das nicht notwendig, in Haiti vor einem Jahr oder in Pakistan bin ich sehr schnell selber vor Ort gewesen, um ein Bild zu machen, um zu überprüfen, ob meine Beurteilung, die ich in Bern mache, der richtige ist. Weil ich muss ja zusammen mit meinen Kolleginnen und Kollegen mir ein Bild machen, aufgrund von Informationen, die ich kürzlich gesagt habe. Sie sind entweder überholt, sie sind tendenziös oder falsch. Und aufgrund von dem müssen wir probieren, ein Bild zu machen und vernünftig, rasch und gezielt zu reagieren. Und darum ist es so, dort, was nötig ist, gehe ich sehr schnell vor Ort. Und sonst ist mein Standort primär Bern.
Vor gut 30 Jahren haben Sie Ihren ersten Einsatz gemacht in Guatemala nach einem Erdbeben. Haben Sie noch Erinnerungen an diesen Einsatz?
Ja, sehr, sehr viel. Das ist sehr, sehr gut eingeprägt. Zuerst mal bin ich dann etwa 5 Monate in Guatemala gewesen. Und jetzt das zweite Mal, da hatte ich sogar die Familie dabei gehabt, ist es etwa 14 Monate gewesen ungefähr, wo ich bei Projektleiter war nach einem Wiederaufbauprojekt, wo ich ja sehr viele Erinnerungen, auch sehr viele dann Erfahrungen gemacht habe, die bis heute eigentlich dienen. Und das war auch für die Familie etwas Besonderes gewesen, auch für die Frau notabene, die dann 2 kleine Kinder müssen betreuen, ein 1,5-jähriges und ein 6-wöchiges. In einfachsten Verhältnis und das erste halbe Jahr haben wir nicht mal Wasser im Haus. Das war für alle ganz gut gewesen. Und seitdem, wenn wir den Hahn aufdreht daheim, ist man sich immer bewusst, wie gut es ihm geht.
Das bleibt?
Das bleibt. Bei mir ist sowieso. Ich war sowieso ein Wassermensch gewesen, ursprünglich. Also nicht ein Wassermann, sondern ein Wasserspezialist. Aber die Frau sagt das viel. Wenn ich mir vorstelle, die Leute eben in dem Magdalena Milpasalt, also das Dorf geheissen, wo sie selber ganz bewusst auch mit einer Frau am Dorf vorne ist, waschen, für mit ihnen können sich austauschen, für ihre Probleme lernen zu kennen, das ist ihr geblieben. Und das ist sogar der Kind etwas davon geblieben.
Was bleibt, wenn man zuerst mal eine Katastrophe sieht? Ist es die, die einem am meisten bleibt, oder ist es nicht die?
Es ist vielleicht schon so, wenn ihr mit ihr eine interessante Ferienreise macht, wo ihr euch freut und sie zuerst mal in Ägypten, dann seid ihr natürlich masslos beeindruckt. Das ist klar von diesen Bauten aus der Antike. Das ist selbstverständlich so, dass der erste Eindruck tiefe Spuren hinterlässt. Aber man muss nachher einfach auch sehen, wie geht mit dem die anders um. Mit der Zeit, wenn sich eben, Sie haben es vorhin gesagt, wenn sich eben Situationen wiederholen, wenn man Erfahrung gewinnt, dann tut man noch anders beurteilen. Und am Anfang ist man sicher vor allem beeindruckt von dem Leid. Tod, Verletzte, Obdachlose, Zukunftslosigkeit, das ist eben das, was bleibt am Anfang oder das erste Mal oder bei weniger erfahrenen Leuten. Und am Schluss nachher, oder für mich persönlich, ich sehe vor allem noch das, was funktioniert, das, was steht. Ich sehe das Potenzial an den Leuten, in den Leuten. Und so gesehen kann man nachher auf das bauen. Und das ist schon entscheidend, dass man das Potenzial sehen und das nutzen kann. Und darum ist es wahrscheinlich ein Vorteil, wenn man ein paar Jahre Erfahrung hat, dann sieht man eben das, was noch funktioniert und kommt nicht heim erzählen, was alles kaputt ist. Und das ist ein wesentlicher Unterschied.
Gibt es einen Unterschied zwischen Naturkatastrophen oder die, der Mensch anrichtet, wie Krieg? Also ich denke, wir haben jetzt gerade zwei so Beispiele, wo gerade beides involviert ist.
Ja, in dem Sinn gibt es einen wesentlichen Unterschied. Oder? Wenn die Natur zuschlägt und es als Schicksalsschlag einfach verstanden wird, dann sieht man das auch an der Spendefreudigkeit bei den Schweizern. Da ist man sehr, sehr, sehr viel spendefreudiger. Hingegen ein Konflikt oder ein langjähriger Bürgerkrieg, da ist man sehr zurückgehalten. Und man tut immer ein bisschen an die Vernunft appellieren und sagt, ich soll doch für einmal aufhören, sich lang die Köpfe einschlagen. Und ich weiss das auch, meine Mutter hat selber auch so reagiert, die hat überall immer gespendet. Aber bei einem Erdbeben war sie spontan und beim Krieg hat sie gesagt, warum müssen jetzt die wieder? Und die Kinder und die Frauen und die Flüchtlinge, sie hat dort schon gekadert mit den Leuten. Also bei den Erdbeben hat sie mit dem lieben Gott gekadert hier und da, das muss ich auch sagen. Aber dort hat sie dann mit den entsprechenden Leute bei der entsprechenden Regierung gehadert. Und darum ist das Vorgehen anders. Aber für mich persönlich darf das keine Rolle spielen.
Also sie hadert nicht mit dem lieben Gott, mit all dem Leiden, was sie sehen. Ist das nicht etwas, was sie manchmal hadern müssen?
Das habe ich aber abgewöhnt. Nein.
Im Laufe der Zeit?
Ja, wahrscheinlich schon sehr früh. Man muss einfach Distanz nehmen zu dem und sagen, es ist eine Tatsache. Es ist ein Problem zu lösen. Was ist ein Beitrag, den ich leisten kann, um das Problem zu lösen? Oder wir gemeinsam, wir als internationale Organisationen zusammen, mit bilateral, multilateral, die internationale Gemeinschaft. Das ist eine Frage, die man sehr schnell klären muss. Und dann geht es einfach darum, wo sind Opfer, wo sind Bedürftige, wo sind die Probleme hauptsächlich? Und auf das muss man sich konzentrieren und versuchen, eine Differenz zu machen und einen Beitrag zu leisten, der konkret ist und messbar. Und dann gibt das Schwung. Dann tut das die Leute vor Ort ermuntern. Das gibt ihnen neue Hoffnung und neuen Mut. Und uns selber auch. Und das ist für mich auch wichtig. Dann merke ich gerade plötzlich, da holen die Leute Atem. Da packen sie plötzlich an. Und das ist eine riesige Chance. Und darum ist eben wichtig auch, dass man in Notsituationen vielmals sehr schnell vor Ort ist. Schon nur der Umstand, dass man vor Ort ist, dass man jemanden fragt, was nicht erwartet, was ist euer grösstes Problem? Wo braucht ihr Unterstützung? Ist für viele schon Hilfe. Das ist ganz wichtig.
Ich muss trotzdem noch mal nachfragen, weil ich denke, das ist ja das, also Sie haben die Spenden angesprochen. Ich denke, wir auch bei den Medien, man sieht das Elend, wenn man nur schon zurückgeht, wie viele Katastrophen dass das auch gewesen sind, was jetzt im Moment passiert. Sie sagen, Sie haben sich abgewendet, mit dem lieben Gott zu hadern, aber so die Frage, Schicksal oder warum die Not gibt, können Sie sich das einfach nicht leisten? Sie würden nicht funktionieren, oder? Oder können Sie das wirklich ganz abstellen? Es kommt nie in der Nacht irgendwie, wo Sie denken, Himmel nochmal. Es ist schon eine Welt.
Ja, man sieht schon hin und da natürlich, es ist einmal mehr am gleichen Ort, es sind immer wieder die Ärmsten, es trifft immer wieder die. Und warum ist das so? Die Frage stelle ich mir schon. Aber weil ich die Antwort sowieso nicht darauf finde und weil niemand die findet, dann gewöhne ich mir einfach ab, Energie für das einsetzen. Dann tue ich die Energie dort einsetzen und ich etwas bewegen kann.
Ist helfen, ist das für Sie immer schon ein Bedürfnis gewesen?
Es ist viel mehr Selbstverständlichkeit gewesen, was ein Bedürfnis. Und ich muss es überall immer wieder sagen, ich bin nicht jemand, der auf dem Helfertrieb ist und der das macht, um sich selber ein gutes Gefühl zu geben. Oder einmal, wenn er später zurückschaut, stolz ist, was er alles hat gut gemacht im Leben.
Ich muss kurz unterbrechen. Alle sagen immer, ich bin nicht auf dem Helfertrieb, ich bin kein guter Mensch. Ist, weil man das nicht einfach so sagen kann? Oder ist das einfach in Verruf geraten?
Gute Menschen sind ein bisschen im Verruf. Weil der Unterschied, wenn man jemanden fragt in einer Notsituation, was brauchst du oder was braucht ihr, was können wir tun, dann ist es eins. Aber wenn man die nach 2 Jahren fragt, geht es nicht immer noch gut jetzt, dann ist es sicherlich schon fast ein bisschen komisch. Und man muss das machen für die, die es brauchen und nicht für sich selber. Und es gibt einfach Leute, die das für sich selber machen wollen. Und das, glaube ich, ist falsch. Man muss es machen, weil es eine Notwendigkeit ist. Weil jemand unsere Unterstützung braucht. Und darum machen wir es. Und wenn sie so bald sie nicht mehr brauchen, machen wir es nicht mehr. Also wir tun nicht jemanden vorbeipäppeln und verhätscheln, was es nicht mehr braucht. Wir geben genau so viel nach Möglichkeit, dass man sich wieder selber helfen kann, den Betreffenden oder die Betreffenden. Und darum denke ich mir das ein bisschen ein Unterschied.
Aber ein gutes Gefühl dabei haben, ist ja nicht etwas Schlechtes.
Nein, das ist nichts Schlechtes. Aber es darf nicht so sein, dass man am liebsten unter einem Weihnachtsbaum tut, von den leuchtenden Kinderaugen erzählen, die einem angestrahlt, wo die Kinder müssen danken, weil man selber in der vorzüglichen Lage ist, dass man etwas bringen kann und etwas geben kann. Und die anderen, die müssen empfohlen. Hilfe bringen ist oftmals schwierig. Aber Hilfe empfohlen ist viel, viel schwieriger. Das wisst ihr für euch und das würde ich so für mich empfohlen.
Also das ist etwas, wo man sich auch Gedanken darüber macht, wenn man Hilfe muss akzeptieren. Das ist ja etwas ganz Schwieriges.
Das ist so. Und darum müssen wir uns bewusst sein. Und darum müssen unsere Leute vor Ort, unsere Helferinnen und Helfer, darum müssen das Partner sein. Nicht irgendwelche paternalistische Grundhaltung. Eben so Almosengedanken oder die armen Schwarzen, wo man etwas muss geben muss, oder, um das Gewissen noch etwas zu beruhigen. Das ist völlig verkehrt und falsch. Es geht darum, dass sie Leute mit ihrem Stolz, die in anderen Verhältnissen leben, die eine Unterstützung brauchen, die eine Unterstützung auch verdienen. Und darum unterstützen wir sie, solange es nötig ist.
In den guten 30 Jahren, wo Sie das machen, Herr Frisch, hat sich da in Ihrer Haltung etwas geändert? Hat sich die humanitäre Hilfe verändert?
Ja, die hat sich sicher sehr viel verändert. Und zwar hat sie sich so stark verändert oder sogar mehr wieder zum Umfeld. Zum einen ist es so, dass der Kalte Krieg ist eine wesentliche Zäsur war, eigentlich auch in der Entwicklung der humanitären Hilfe. Da sind plötzlich viele Konflikte aufgebrochen, die lange unter dem Deckel gehalten worden sind. Die sind aufgebrochen. Das hat zu einem Bürgerkrieg geführt und kontrolliert und hat während 10, 20 Jahren Kriege gegeben. Oder Bürgerkriege, die noch jetzt zum Teil weitergehen. Humanitäre Hilfe hat man sich vor 30 Jahren vorgestellt, ja, humanitäre Hilfe, das ist rasch und nach ein paar Wochen und Monaten ist das Problem gelöst. Da hat man sich wahrscheinlich so fast idyllische Vorstellungen gemacht von Erdbeben. Aber das Erdbeben in Italien, wo 1980 war oder in Algerien, da sieht man heute noch Spuren, natürlich, und zwar sehr viele. Also man muss sich einfach bewusst sein, ein relativ schweres Erdbeben oder ein schweres Erdbeben tut je nach Gesellschaft und je nach Potenzial von einer Gesellschaft, ist das eine Aufgabe von einer ganzen Generation. Und viele erholen sich nie recht. Wenn man sich vorstellt, Haiti, eine solche Katastrophe, vorher schon das ärmste Land der westlichen Hemisphäre. Also wenn die 20 Jahre intensiv arbeiten mit internationaler Unterstützung, dann sind sie dann wahrscheinlich wieder am gleichen Ort, wie sie waren vor 2 Jahren. Immer noch auf der Stufe vom ärmsten Land der westlichen Hemisphäre. Und das ist natürlich ganz tragisch. Japan wird sich viel schneller erholen. Ich bin überzeugt, dass in Japan ist man schockiert wegen den Atomreaktorproblemen. Aber man wird die Konsequenzen aus dem Erdbeben und aus dem Tsunami sehr schnell in Griff nehmen. Und man wird sicher, schon wie 1995, nach dem Erdbeben in Kobe, beeindruckt sein, wie die Japaner das gezielt und mit Akribie und mit Entscheidungskraft nachher auch angehen. Und da bin ich ganz überzeugt, in wenigen Jahren wird man versuchen, die Folgen schauen zu verschwinden lassen in Japan. Und Japan hat natürlich das Potenzial dazu.
Ausser das wurde jetzt im grossen Stil versucht.
Das ist ein anderer Punkt und das habe ich jetzt ein bisschen ausgeschlossen. Ich hoffe jetzt aber, und da hoffen sicher wir beide das Gleiche, dass man das unter Kontrolle bringt und dass damit das Schlimmste vielleicht jetzt erreicht ist und nicht noch vor uns steht. Aber ganz sicher sagen kann man das auch jetzt noch nicht.
Ich möchte noch über die Veränderungen reden. 1988, Armenien, Erdbeben, dort hat man so den Eindruck gehabt, Hilfswerke oder Helfer stehen sich praktisch auf den Füßen oder es ist eine Konkurrenz, wer zuerst dort ist. Ist das stringenter jetzt organisiert vor Ort?
Die humanitäre Hilfe hat sich auch in dem Sinne verändert, dass die Zusammenarbeit, der Austausch, also UNO, Rotkreuz, Rothalbmondfamilie, aber auch private Hilfswerke, insbesondere auch in der Schweiz, Zusammenarbeit mit ihnen und dem Bund, die hat sich in den letzten Jahren sehr, sehr, sehr viel verbessert. Da ist sehr viel besser geworden.
Also das spüren Sie auch im Alltag? Also
ja, das ist eindeutig klar. Ja. Und die Schweiz leistet noch einen wesentlichen Beitrag, schon noch im Koordinationsbereich. Wenn ich mir vorstelle, und ich bin ein bisschen stolz auf das, was die Schweiz, oder ich habe zum Teil auch verschiedene Vorsitze selber auch von internationalen Netzwerken, wenn ich sehe, wie die Schweiz als relativ kleines Land, aber doch immer gut gehört, doch Einfluss nehmen und mitgestalten, das finde ich ganz toll. Jetzt hat er Armenien angeschnitten. In Armenien war es so, dass man natürlich durch die Öffnung der Sowjetunion dann zumal viele das als Chance verstanden. Und darum war es auch eine Manifestation vom Westen. Und dort ist wahrscheinlich bei vielen ist nicht die Ausrüstung oder die Professionalität im Vordergrund gestanden, sondern der Gedanke, wir wollen jetzt den Kommunisten zeigen, dass der Westen besser ist. Das hat sicher auch mitgespielt. Aber gut, lassen wir das auf der Seite. Tatsächlich ist das, dort hier ist der, das ist der Anstoss gewesen. Auch für mich persönlich war das ein wichtiger Punkt gewesen für die internationale Koordination zu verbessern. Und dann ist auch die INFRAG gegründet worden. Die International Search and Rescue Advisory Group, also die UNO-Beratungsorganisation und Netzwerk im Bereich Nothilfekoordination, Ortung und Rettung. Und ich präsidiere die seit manchem Jahr. Und das sind fast 80 Länder machen damit. Und wer international etwas zu sagen hat in diesem Bereich, macht damit. Und das ist eine fantastische Organisation.
Herr Frisch, nochmal zurück zum Helfen. Es gibt Momente, mindestens von außen, wo man das Gefühl hat, man kann gar nicht helfen. Ich nenne zum Beispiel die Leute, die sie auf Japan geschickt haben. Die kommen dort an, die suchen in den Trümmern, aber lebendig findet man niemand mehr, weil es eigentlich schon spät ist, um lebendig zu finden. Was heisst das, wenn man nicht helfen kann in dem Moment?
Man hat nicht nichts geholfen, eigentlich in Japan, nur zurückzuführen auf den Umstand, dass man keine Lebungen hat gerettet. Wir haben nur ein Suchteam geschickt nach Japan. Und zwar aufgrund von der Beurteilung, die ich persönlich mit Überzeugung gemacht habe. Es gibt fast keine Rettungsmöglichkeiten, weil es nicht nötig ist, durch das Erdbeben. Und es gibt, weil es wenig eingestürzte Häuser hat, was eben Retter brauchte. Aber, und zweitens, wir werden vor allem eingesetzt, das habe ich erwartet, nach Absprache mit den Japanern, im Bereich, wo der Tsunami hat zugeschlagen hat. Und dort ist die Chance, dort, wo das Wasser war, sowieso, nach der Zeit, wo man ankommt, annähernd null gewesen. Höchstens die Randtrümmer, die Trümmer, die der Tsunami, die Welle hat, quasi vor sich hergestossen, ein bisschen der Hocker auf beispielsweise, oder ein Abhang auf. Dort hat es theoretisch noch können Überlebende haben. Aber ich habe persönlich nicht angenommen, dass das der Fall ist. Darum haben wir gesagt, wir schicken gar keinen Retter, sondern auf Wunsch der Japaner nur ein Ortungsteam. Und das hat sich die Lagebeurteilung richtig erwiesen. Wir haben ja bei Strahlenschutzspezialisten mitgeschickt und Spezialisten in anderen Bereichen, damit wir eine gewisse Flexibilität haben, wenn die Japaner das wollen und wenn die Japaner das brauchen. Das haben sie aber im Moment nicht gebraucht, vor allem Strahlenschutzspezialisten. Sie sind aber zum Zug gekommen, sie waren hochwillkommen, auch für unsere Schweizer Bürger und Landsleute, die in Japan leben, sie waren froh gewesen, dass wir stündlich haben, die Strahlungen gemessen und das nachher der Nationalen Alarmzentrale mitteilt. Und was ganz wichtig ist, die Reaktion nach Japan. Stell dir vor, Japan hat uns gefragt, ob wir sie unterstützen. Also ist es für mich klar, wenn wir einen Beitrag leisten können, und wir schon den Vertrauensbeweis haben, dann versuchen wir das auch zu machen. Und die Präsenz vor Ort, und das bekommen wir jetzt mehr und mehr, bekommen wir auch Rückmeldungen von Japan, die Präsenz vor Ort ist einfach verstanden worden als das, was es ist. Ein Zeichen von Freundschaft, Manifestation von der internationalen Solidarität. Und das ist eben auch ganz entscheidend wichtig. Weil wenn euer Haus brennt und der Nachbar kommt helfen mit leeren Hängen, und er kann euch nicht viel helfen, das vergessen ihr dem nie. Und das ist etwas Ähnliches. Und darum ist es falsch, wenn man sagt, die Schweizer kommen erfolglos heim, weil sie keine Lebungen haben gerettet. Wir haben das nicht erwartet und wir haben nicht damit gerechnet. Wir haben höchstens gerechnet, dass wir ein paar Tote vielleicht orten können. Und tote Orte, wo man den Leuten, den Angehörigen, kann sagen, eure Angehörigen leben nicht mehr. Aber sie müssen doch nicht Angst haben, sie müssen auch nicht mehr leiden an einem Ort unter den Trümmern. Das ist eben auch eine wichtige Aussage. Und vor allem eben, und das ist entscheidend, die Präsenz vor Ort, wo wir auch mit den mässigen Beiträgen sicher indirekt bei der Bevölkerung zeigen, wir sind dort, also kann man es riskieren. Weil wir sind nicht anders ausgerüstet gewesen, quasi, wie die Leute selber. Und das hat auch zur Beruhigung beigetragen. Und das ist vor allem Leute mit kleinen Kindern wahrscheinlich wahnsinnig wichtig gewesen.
Jetzt in Ihrem Büroalltag, also Sie gehen bald in Rente, man kann sich das kaum vorstellen, aber es ist so. Jetzt im Büroalltag, was ist das erste Telefon, das man morgen läutet? Japan oder Libyen?
Das ist schwierig zu sagen, ist eigentlich das morgen. Wahrscheinlich ist es jetzt eher Libyen.
Und was für Telefon kennt ihr?
Das, wenn irgendeine Veränderung von der Situation entsteht, dann wird die orientiert. Oder es kann natürlich auch etwas anderes sein. Heute, als ich zum Büro aus bin, das Letzte, was ich gehört habe, war Erdbeben in Myanmar. Relativ stark, relativ Oberflächen an. Konsequenzen kenne ich noch nicht. Das sind meine Kollegen, die das abklären und meine Kolleginnen. Vielleicht ist es morgen ein zentrales Thema und vielleicht redet hier niemand davon. Das wissen wir im Moment noch nicht. Darum kann ich nicht sagen, was morgen das erste Telefon ist.
Sie sind SVP-Mitglied, Sie sind mal Parteipräsident von der SVP in Köniz gewesen. Warum sind Sie eigentlich nie Politiker geworden, Toni Frisch?
Ich muss sagen, ich bedauere das sehr. Übrigens bin ich seit nicht bei der SVP, sondern ich bin bei der BDP seit mehreren Jahren. Ganz am Anfang habe ich den Schwenkel gemacht und den Wechsel gemacht mit Überzeugung. Und dass ich nicht habe politisiert, ist einfach rein nur das gewesen, die zeitliche Verfügbarkeit. Ich habe einfach auch während meiner Funktion als Parteipräsident ging müssen aufpassen, dass ich zwischen den Krisen und Katastrophen zwischendurch können. Und es ist zwei, drei Mal passiert, da habe ich irgendetwas organisiert, wo ich jetzt selber dort sein soll. Und dann bin ich vor gewesen. Und das ist einfach nachher nicht möglich. Und darum
aber
habe ich
jetzt könnten Sie es machen?
Ja, aber jetzt bin ich mit 65 bin ich wahrscheinlich einfach zu alt. Und ich habe natürlich noch viel Angst vor, auch noch. Und ich bin ja nicht jetzt einfach durch ins Haus aus und warte, dass der Böschel der Bund bringt. Oder ich habe ja noch Aufgaben, die neu kommen, die ich jetzt angegangen, die man schon kennt. Und solche, die man noch nicht kennt, die ich noch nicht bekannt geben kann. Aber ich werde sicher so sein, engagiert wie bis anhin und ziemlich ausgelastet.
Humanitäre Hilfe auch.
Das ist ein Teil. Also gut, als Präsident von der Prosenektute geht es um Menschen, die im Zentrum stehen, wo so geht, darum geht, mit den vorhandenen Mitteln das Beste zu machen und wirklich soll eine Unterstützung zu leisten. Dann habe ich noch zwei Mandate von der UNO, die ich in Absprache mit der DEZA, respektive mit der META, weiterhin ein paar Jahre noch weiterführen. Eben die INSERAG, der Vorsitz, aber auch ein Vorsitz im Bereich zivil-militärische Zusammenarbeit, wo man stark von der UNO aus aktivieren will. Das wird also eine Herausforderung sein in den nächsten paar Jahren. Und dann gibt es noch andere Sachen. Auf jeden Fall gehe ich in dem Sinn relativ locker in die Pension, weil es geht einfach weiter. Es ist okay. Stopp, es geht einfach auf eine andere Spur weiter und teilweise ein bisschen auf der alten. In dem Sinn fühle ich mich sehr privilegiert, dass ich das machen kann, denn ich kann mir schwer vorstellen, einfach jetzt nur noch abzuwarten.
Es war wahrscheinlich auch nicht das letzte Tagesgespräch gewesen. Trotzdem bis zum nächsten alles Gute. Merci für das Gespräch, Toni Frisch.
Danke vielmals, Frau Brunner, für euer Gespräch und euer Interesse.
Der Toni Frisch, unser oberster Katastrophenhelfer, war Gast von Susanne Brunner im Tagesgespräch.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.